und deswegen zählen wir im Sommerloch einfach die Sonntage nach diesem letzten großen Kirchenfest. Also 8 Wochen danach heißt es, wie wir eben gehört haben, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Oder, wie wir eben aus dem O-Ton von Jesus gehört haben, aus dem Matthäus-Evangelium, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und die Frage heute Morgen, die uns beschäftigt, lautet, wie können wir leuchten? Leuchtet jemand von euch? Wie sollen wir leuchten? Darauf will uns der Predigtext, der etwas lang ist heute Morgen, eine Auskunft geben. Und es gibt natürlich nicht nur eine Form des Leuchtens. Es gibt viele verschiedene Sachen, aber vom Predigtext her werden wir über eine bestimmte Sache des Leuchtens heute Morgen reden. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Ihr habt vielleicht ganz am Anfang die Bilder gesehen, die Fotos von unserer letzten Barbecue-Party, wie nennt man das? Jet-Grill, wo wir unseren Jet immer grillen, so vor der Sommerpause nochmal zusammenkommen. Und dann befinden wir uns im Garten des Pastors. Und einige können sich das so ein bisschen vorstellen, wie es da aussieht. Und da habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich saß in unserem Pavillon drin. Es war so im Juni, Ende Juni. Dämmerung, es wurde immer dunkler und auf einmal, es war jetzt keine mystische Erfahrung, auf einmal leuchtete es um mich herum. Ja, warum lacht ihr? Es ist keine mystische Erfahrung, es leuchtete wirklich um mich herum. 23., 24. Juni, Johannistag, sagt jemand was? Auf einmal kamen von dieser Baumgrenze, die da an diesem Pavillon ist, ein Schwarm von Glühwürmchen heraus und flogen auf die Wiese zu. Und da es schon so dunkel war, das war fantastisch, also so viele auf einem Fleck habe ich jetzt bei uns hier in der Ragnitz so noch nie gesehen, vor mir, hinter mir, 5, 4, es war also, ich glaube, ich habe 10 von denen gezählt. Und egal, wie groß sie waren, egal, wie weit weg sie waren, ich konnte jedes Leuchten sehen in der Dunkelheit. Grün. Wunderschön. Wunderschön. Man nennt das, ich habe dieses Wort hier, das muss ich euch noch sagen, Biolumineszenz. Das, was da passiert. Da leuchten diese Käfer, also sind keine Würmer, die sind nur die ersten 3 Jahre eher so Maden als Maden unterwegs. Und dann werden sie zu diesen Käfern und leuchten am Ende ihres Körpers. Und zwar ist das eine chemische Reaktion. Und die produziert dieses kalte, grüne Licht. Aber es ist sehr effektiv. Man kann es sehr gut sehen. Und so, wie diese Glühwürmchen oder Leuchtkäfer oder wie wir sie auch immer nennen wollen, so sollen wir leuchten in der Welt. Wie kommen wir an diese Chemie? Wie können wir als Christen diese Biolumineszenz denn in uns zum Glänzen bringen? Wenn wir anfangen zu leuchten als Christen, werden die Leute um uns herum ganz unterschiedlich wahrscheinlich darauf reagieren. Einige von euch haben das wahrscheinlich auch schon erfahren. Wenn du als Christ leuchtest, dann gibt es Leute, die finden das ganz toll. Richtig. Dann gibt es andere Leute, wenn die sehen, wie du leuchtest, die lachen sich kaputt. Die lachen sich echt einen ab. Wie kann man nur so? Ja. Und andere fangen vielleicht sogar an, wenn sie euch leuchten sehen, sich darüber zu ärgern. Sowas von zu ärgern, sowas müsste ja echt verboten werden. Aber die Sache ist, Jesus will, dass wir unser christliches Licht in der Dunkelheit dieser Welt aufleuchten lassen. Aber wie? Schauen wir uns mal einen Text an, also aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 9. Er poltert da gleich los. Schnallt euch schon mal an, also, aber es wird dann wieder barmherziger. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuellen Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Und jetzt beginnt ein imaginärer Dialog Paulus und vielleicht jemand aus der Korinthergemeinde. Und der aus der Korinthergemeinde fängt an und sagt: Alles ist mir erlaubt. Paulus antwortet: Wer so redet, dem antworte ich: Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch eure Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den ihr dafür bezahlt habt. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Soweit dieser etwas längere Text. Den ganzen Text hindurch, aber nochmal besonders dann mit dem letzten Satz, wird deutlich, worum es hier eigentlich gehen soll, welche Möglichkeit des Leuchtens Paulus hier meint. Es ist unser Körper, mit dem wir leuchten sollen. Wobei wir dann wieder bei den Glühwürmchen sind. Wir sollen mit unserem Körper leuchten. Oder anders ausgedrückt, wie er es eben gesagt hat, geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ein anderes Wort für Ehre machen, also aus dem Hebräischen, Ehre ist Gewicht. Gewichtet das, was Gott gehört. gebt ihm viel Gewicht. Und um es gleich auch nochmal zuzuspitzen mit dem Thema Körper, es geht Paulus hier nicht um die richtige Ernährung. Das wäre auch eine Form, wie wir Gott Ehre machen mit unserem Körper. Nämlich sich richtig und gesund zu ernähren. Es geht hier nicht darum, unseren Körper die Fitness zukommen zu lassen, die er eigentlich braucht, um gesund zu bleiben. Das wäre auch eine Form. Ja? Oder das Arbeiten, körperlich unterwegs zu sein. Es geht nicht darum, wie viel Alkohol und Drogen wir zu uns nehmen. Wäre auch ein Thema, was unseren Körper angeht. Nein, es geht ihm um die Art und Weise deiner und meiner gelebten Sexualität. Denn so wie wir diese in unserer Gesellschaft praktizieren, verunehren oder ehren wir Gott. Wir verdunkeln den Willen Gottes oder wir erhellen ihn. Paulus setzt dazu einen sehr klaren und deutlichen Anfangspunkt. Wir haben es eben gehört. Und wir nennen das, was er da auflistet, einen Lasterkatalog. Da wird also aufgelistet, welche falschen Verhaltensweisen die Christen nicht eingehen sollen. Denn diese Verhaltensweisen, die uns für die Teilnahme des Reiches Gottes disqualifizieren, sollten wir tunlichst meiden. Oder anders ausgedrückt in der Fußballsprache, wobei der Fußball ja jetzt schon wieder hinter uns liegt, wir sollen darauf achten, dass wir als Spieler im Reiche Gottes nicht die rote Karte gezeigt bekommen, weil das bedeutet Ausschluss aus dem Spiel. In den Worten des Paulus schreibt er, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, da sage ich gleich noch was dazu, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleugnungen verbreitet und andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Das ist eine ganz klare Ansage. Die gute Nachricht bei dieser Sache ist, einige, die vorher in Korinth gelebt haben, noch keine Christen waren, haben so gelebt. Das war für sie ganz normal. Und Paulus weist sie darauf hin, diese Normalität ist jetzt vorbei. Aber ihr habt auch ein neues Leben begonnen. Und Christus hat euch abgewaschen, wie er schreibt in seinem Text. Ist natürlich ein Bild auf die Taufe. Ihr habt einen neuen Anfang gesetzt. Ihr seid eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Soweit die Theorie. Die Praxis in der Korinther Gemeinde sah auch nach der Taufe wahrscheinlich noch etwas anders aus. Und sieht vielleicht auch bei uns immer noch etwas anders aus. Theorie, Praxis. Es gab sicherlich Männer, die es nicht für ein Problem empfanden, vielleicht auch Frauen, ins Laufhaus oder Bordell zu gehen. Das war für sie vorher normal gewesen, warum sollte das jetzt so sehr unnormal werden? Damals ging man natürlich nicht in ein Laufhaus, sondern in Korinth gab es dafür einen Tempel, eine Kirche, ein Gotteshaus. Dort wurde das angeboten. Dort waren Tempelprostituierte, würde man sagen, Priesterinnen angestellt und auch Priester, Tempelprostituierte, die dem Otto-Normalverbraucher angeboten haben, einen besonderen Segen von Gott zu empfangen. Und der sexuelle Verkehr mit einer Priesterin war eigentlich die Garantie, dass dieser Segen, dieses Götzen, dieses Hauses wirklich auch in dein Leben hineinkommt. Und da ging es dann nicht nur um Heterosexuelle, wir würden sagen, Unmoral, sondern auch um homosexuelle Unmoral. Das war nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern Männer und Männer, Frauen und Frauen. Nun ist das mit dem Wort homosexuell, Homosexualität, so eine schwierige Sache. Wir sind ja in unserem Bund gegenwärtig in der Diskussion herauszufinden, was das für uns bedeutet. Und wir haben zum Beispiel bei den Studientagen herausgefunden, dass in den meisten Fällen der biblischen Angaben hier gar nicht das Wort Homosexualität in dem Sinne vorkommt, weil es das in dem Sinne gar nicht gab damals. Was es gab und was in der Luther-Übersetzung etwas deutlicher herauskommt, ist die Vorstellung von Lustknaben oder Knabenschänder. Das hat natürlich auch etwas mit dem zu tun, was wir heutzutage unter Homosexualität verstehen, weil es gleichgeschlechtlich war. Aber hier ging es um eine sexuelle Praxis zwischen einem älteren Mann und einem minderjährigen Kind. Das heißt, wenn wir das zuspitzen, dann geht es an dieser Stelle eigentlich die meiste Zeit gar nicht um das klassische Homosexuelle, was wir im Kopf haben heutzutage, sondern hier geht es eigentlich mehr um das, was wir vielleicht Pädophilie nennen. Was aber in der griechischen und römischen Zeit damals wurde halt praktiziert. Aber das geht natürlich jetzt so sehr schon in unsere gegenwärtige Diskussion hinein, was Paulus hier ja gar nicht beabsichtigt. Aber das wollte ich nur mal erklärungsweise vom Diskussionsstand hier mit beisteuern. Für Paulus war es hier nicht in erster Linie wichtig, über Homosexualität im Besonderen zu sprechen, das war eins von vielen Dingen, sondern er wollte über unsere Sexualität ganz generell, ganz allgemein eine Aussage treffen. Die Art und Weise, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, ist ein Zeugnis unseres christlichen Glaubens. Da fangen wir an zu leuchten, oder eben auch nicht. Sexuelle Unmoral ist für Christen verwerflich, aber sexuelle Unmoral ist weder mehr noch weniger verwerflich wie das, was Paulus hier auch aufzählt, nämlich stehlen, am Geld zu hängen, darauf fixiert zu sein, Trinksucht, Mobben. Oder andere Leute auszurauben, das steht für ihn eigentlich auf einer Stufe. Da wird kein Unterschied gemacht. Alles ist gleichermaßen verwerflich. Wer sich als Christ so verhält, der, könnte man anders sagen, ein altes Wort, lästert Gott. Was bedeutet das? Man könnte sagen, der verunehrt Gott. Du machst genau das Gegenteil von dem, was Paulus gerade eben gesagt hat. Oder um es mal bildlich auszudrücken, würde ich sagen, wer sich eben so verwerflich verhält als Christ, der spuckt Gott ins Gesicht. Das trifft es vielleicht auch. Obwohl also jetzt Sex nichts anders Verwerfliches ist wie Stehlen, Geldsucht, Trinksucht, Mobben, macht Paulus hier trotzdem einen Unterschied. Aber nicht in der Bewertung, in der Qualität. Er sagt, nirgendwo in unserem Verhalten ist unser Körper davon so betroffen wie im Falle der Sexualität. Er schreibt, wo sich Menschen sexuell begegnen, sind sie in einer besonderen Weise miteinander verbunden. Ein Mann, der ein Fleisch mit einer Prostituierten geworden ist, so wie die Bibel das ja auch ausdrückt, ein Fleisch werden, hat sich stärker mit ihr verbunden, als nur mal schnell Sex mit ihr gehabt zu haben. Oder man könnte es noch moderner ausdrücken, er ist eine nachhaltigere Verbindung eingegangen, als er glaubt. Es ist hier eine Verbundenheit entstanden und manchmal, wenn man das oft genug macht, wird auch eine Gebundenheit daraus. Dagegen hält Paulus fest, unser Leib gehört Jesus Christus. Im Glauben gehen wir eine feste Bindung mit Jesus Christus ein, und zwar mit unserem ganzen Sein, mit allem, was zu uns gehört. Und unser Körper gehört natürlich sehr wesentlich zu dir und zu mir. Daran erkennen wir uns ja, daran unterscheiden wir uns ja sehr deutlich. Mit unserem ganzen Körper sind wir Glieder Christi. Wir sollen also mit allem, was zu uns gehört, das widerspiegeln, was Jesus Christus wichtig ist. Außerdem ist unser Leib eine Wohnstatt des Heiligen Geistes. Das setzt dann auch nochmal drauf. Wie können wir also mit unserem Körper etwas tun, was nicht gottgemäß ist, wo doch Gott selbst durch den Heiligen Geist in uns wohnt? Paulus nennt unseren Körper, unseren Leib, einen Tempel des Heiligen Geistes. Er ist kein Sextempel, sondern ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Heiligtum Gottes, des wahren Gottes. Und das sollen wir nicht entheiligen. Wenn wir Gott mit unserem Körper und damit auch in sexueller Hinsicht die Ehre geben wollen, dann ist das auch eine große Danksagung dafür, dass er uns teuer erkauft hat. Heute Morgen feiern wir wieder das Herrenmahl oder Abendmahl. Darin zeigen wir wieder deutlich, worum es im christlichen Glauben geht. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz und hat damit unseren Preis bezahlt, um frei zu werden von Sünde und Schuld. Wenn wir Gott mit unserem Körper in der richtigen Weise die Ehre geben, ist das auch eine Danksagung an Gott für das, was er bezahlt hat für uns. Es ist ein Lob Gottes und eine Wertschätzung des erlösenden Handelns Jesu Christi, wenn wir darauf achten, was wir mit unserem Körper machen oder eben nicht machen. Letzter Schritt. Wir Menschen haben Begierden. Ich habe lange gesucht, bis ich mit diesem Wort mal klargekommen bin. Was ist denn das? Ich weiß, dass es das gibt. Was ist das eigentlich? Um es kurz zu machen, damit es auch die wenigsten verstehen, habe ich eine Definition gesucht und ich lese sie euch mal vor. Begierde ist ein zwischen unwillkürlichem Streben und bewusstem Wollen liegendes Trieberlebnis. Ich finde das sehr gut erklärt. Man muss es halt erst erklären, was es bedeutet, aber dann ist es eigentlich ganz gut, finde ich. Es ist ein Trieberlebnis, dass wir Triebe haben, die uns lenken in unserem Leben, das wissen wir schon lange. Und die Begierden sind also diese Trieberlebnisse. Das heißt, wir wandeln immer zwischen dieser Unwillkürlichkeit und dieser Willkürlichkeit. Wir können etwas beeinflussen und auf der anderen Seite haben wir es überhaupt nicht im Griff, was da manchmal in uns abgeht. Da machen wir unsere Erlebnisse und sagen, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und wie viel Einfluss kann ich da wirklich drauf nehmen? Wo bleibt denn mein freier Wille? Und so weiter. Also da kann man wirklich gut drüber philosophieren. Und Begierden sind jetzt natürlich nicht nur etwas, was mit Sexualität zu tun hat, das ist ja Unsinn, sondern Begierden, die haben wir auf unterschiedlichen Gebieten in unserem Leben. Wenn wir Wünsche erfüllt haben wollen, manchmal ist es auf Besitz auch ausgerichtet, nach Verlangen. Nun, spätestens seit Sigmund Freud ist die Menschheit über dieses Problem der Begierden und Triebe, denke ich, gespalten, ob wir unseren Trieben freien Lauf lassen sollen oder ob wir unseren Trieben Grenzen setzen müssen. Wie machen wir das? Die andere Frage wäre ja, können wir überhaupt Grenzen setzen, wenn das so eine willkürlich unwillkürliche Sache ist? Ist alles nicht so einfach. Die Frage an uns heute Morgen lautet, wollen wir Gott mit unserem Leib in der der Sexualität ehren. Wollen wir das? Paulus sagt, für einen Christen ist das gebührlich, so sich zu verhalten. Wollen wir das? Will ich das? Dann wäre es wichtig, dass sich jeder und jede von uns mit den biblischen Aussagen zu diesem Thema beschäftigt und auseinandersetzt. Was wird in der Bibel über Sexualität gesagt? Spricht die Bibel eigentlich nur negativ über Sexualität oder gibt es da auch positive Aussagen dazu? Hören wir hier nur etwas über Verbote? Und stimmt es, dass die Bibel, wie die Christen überhaupt, sehr leibfeindliche Leute sind? Oder muss man das vielleicht auch etwas differenzierter betrachten? Man muss sich damit auseinandersetzen. Eine Predigt ist dafür viel zu wenig. Und unser Predigtext hat schon eine gewisse Auseinandersetzung in Gang gebracht. Dieses imaginäre Gegenüber sagt, alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt. Alles ist dir erlaubt. Alles ist dir erlaubt. Wir sind frei. Hören wir das nicht immer? Zur Freiheit berufen. Martin Luther hat ein schönes kleines Büchlein darüber geschrieben. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Muss man unbedingt mal lesen. Und es stimmt. Und Paulus antwortet aber gegen diese Aussage, hast recht, aber nicht alles, was ich mache, ist auch gut für mich und besonders auch für andere. Das heißt, Freiheit hat auch immer was mit Verantwortung zu tun. Und da sind so andere Konsequenzen drin, die man so beachten müsste oder nicht. Und vor allen Dingen müsste man beachten, dass man diese Freiheit nicht sausen lässt in der Weise, dass man sehr schnell in eine gewisse Sucht hineingerät, in ein Beherrschtwerden von etwas anderem. Das kann ja auch nicht das Ende der Freiheit sein, oder? Ist also gar nicht so einfach, diese Freiheit von Gott zu bekommen, die wir ja bekommen haben. Und er fängt an, mit den Korinthern zu philosophieren. Und irgendjemand hat mal diesen Satz geprägt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Ist diese Gleichung richtig? Ja. Kann ich diese Gleichung aber automatisch auch auf unseren Körper beziehen, ganz generell? Da sagt Paulus, das geht nicht. Unsere Sexualität kann ich nicht gleichsetzen mit unserem Magen. Ich meine, ich kann das, aber das ist irgendwo, passt das nicht zusammen. Unser Körper ist nicht für grenzenlosen Sex gemacht. Sondern dein Körper, und jetzt redet er ja zu Christen, die sich bewusst für Jesus entschieden haben. Dein Körper gehört dem Herrn Jesus, wenn du ihm denn nachfolgst und ihm vertraust. Und jetzt werden wir ganz praktisch, heute Morgen, was soll ich damit anfangen, gerade wenn wir gleich das Herrn mal miteinander feiern wollen. Wir können uns, wie wir das immer sollten, abchecken, wo wir stehen. Eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich als Christ? Wo will Gott mich haben? Ist das kompatibel? Ist das identisch? Trifft das auseinander? Wie kriegen wir das wieder zusammen? Welche Begierden leiten mich? Wäre zum Beispiel so eine Frage heute Morgen. Wie groß ist mein Drang nach Pornografie? Wir reden sonst ja nicht so darüber, ist auch nicht so wirklich so ein tolles Thema, aber es ist etwas, was leider mehr unter uns praktiziert wird, wie wir das uns wünschen. Und jeder muss da ehrlich mit sich ausmachen, wo er steht. Das Internet hat sicherlich sehr, sehr positive Seiten, aber auf der anderen Seite auch die negativen Seiten, wo die Schaufenster aufgestoßen werden zu Welten, die uns nicht wirklich hilfreich sind. Wie sehr schauen wir uns nach anderen um, obwohl wir in einer festen Beziehung stehen? Kommt sicher immer wieder dieser besondere Spruch von Jesus aus der Bergpredigt in den Kopf. Bevor das Körperliche kommt, fängst du schon im Kopf an. Jesus ist ja sehr radikal. Wie groß ist der Reiz, sich sexuelle Befriedigung einzukaufen? Wie niedrig ist die Schwelle bei uns? Wo erlebe ich sexuelle Neigungen, die mich belasten, weil ich den Eindruck habe, mir vielleicht nicht sicher bin oder vielleicht doch sicher bin, das ist eigentlich falsch oder ist das falsch? Diese Themen der Sexualität sind keine Randthemen. Sicherlich nicht. Die Statistiken sagen nämlich etwas anderes. In Deutschland und wie wahrscheinlich auch in Österreich. Da wird nämlich ausgesagt, dass es viel mehr Männer und Frauen gibt, die der Prostitution etwas abgewinnen können, als man denken möchte. Es wird mehr und mehr zur Normalität. Und schließlich gibt es auch Menschen, die ja davon leben, ihr täglich Brot verdienen, zum Beispiel hier in unserem Stadtviertel in Gries. Da gibt es ja so das ein oder andere Etablissement. Wenn wir Gott mit unserem Leib die Ehre geben wollen, dann kommen wir um eine ehrliche Bestandsaufnahme nicht herum. Und wo wir uns von seinem Willen entfernt haben, dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns hilft und wieder zusammenbringt. Das ist doch die gute Nachricht des Evangeliums Jesu Christi. Er weiß doch, wie wir sind. Er hat uns ja geschaffen. Er weiß, in welchem Dilemma wir stehen. Und er gibt uns aber auch Kraft, Dinge zu tun, die er möchte. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas von uns erwartet, was wir nicht erfüllen können. Das wäre doch verrückt, oder? Kann man darüber diskutieren. Aber wir kommen um die Bestandsaufnahme letztlich nicht herum. Jesus hat die Kraft, reinzuwaschen, wie Paulus schreibt, zu heiligen, gerecht zu machen. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Dafür ist auch dieses Herrnmahl da, immer wieder zu dieser Bestandsaufnahme zu kommen. Uns dem zu stellen und Gott wieder näher zu kommen. Auf der anderen Seite ist ein vertrauensvolles Gespräch sicherlich in diesem Bereich unseres Lebens immer auch eine hilfreiche Sache, wenn man diese seelsorgerliche Problematik tatsächlich dann meistern will, weil man das oft alleine nicht so richtig in den Griff bekommt. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Gleich werden wir wieder diesen Satz hören. Ein jeder prüfe sich selbst und dann soll er kommen und am Tisch des Herrn teilnehmen. Ein jeder prüfe sich selbst. Das möchte ich uns heute Morgen mitgeben und herzlich einladen, an den Tisch des Herrn zu kommen. Wir singen jetzt noch ein Lied auf Farsi, das uns auf das Herrnmahl vorbereitet. Mhm.